Wir haben ein großes Vorrecht, dass wir durch die Gnade Gottes uns immer wieder aufs Neue versammeln können und wie in dem Lied gesungen wurde, zu seinen Füßen zu sitzen, von ihm zu lernen. So ist auch mein Wunsch und Gebet, Herr, möchte auch uns Gnade schenken und uns helfen in der gemeinsamen Betrachtung seines Wortes. Möchte uns segnen durch sein Wort. Und wie wir auch gehört haben in dem Lied, immer wieder in allen Liedern, kommt immer wieder zum Vorschein, also der Geist des Herrn oder der Geist Gottes, der Heilige Geist, es ist ja das Gleiche. Und wir haben dieses Vorrecht, von diesem Geist uns leiden zu lassen. Aber es bedarf auch gewisse Bedingungen von unserer Seite, die wir erfüllen, dass sein Geist uns führen, leiden kann, nach seinem Wohlgefallen. Schon im Alten Bund hat er Gott gesagt, er wird seine Ehre niemand geben. Und wie viel mehr heute, die wir in der Gnadenzeit, in der Evangeliumszeit stehen, da ist es auch Gottes Wille, dass wir als seine Kinder, als sein Eigentum, möchten doch unseren Vater ehren, ihn lieben von ganzem Herzen und ihm in aller Liebe und Treue nachfolgen, so wie es vor ihm angenehm und wohlgefällig ist. Und so möchte ich heute kurz darüber sprechen, mit der Hilfe des Herrn, über die Arbeit des Heiligen Geistes an der Seele des Menschen. Oder kann man auch so sagen, hier auf der Erde. Wir wissen, Geschwister, dass der Heiland, wo er von seinen Jüngern Abschied nahm, da hat er zu ihnen gesagt, dass er will sie nicht weisen lassen. Er will sie nicht alleine zurücklassen, sondern er wird ihnen einen anderen Tröster senden. Und dieser Tröster, nämlich er ist ja der Heilige Geist und der uns unterweisen wird, lehren wird, erinnern wird an alles das, was er gesagt hat, seinen Jüngern. Und der auch die gnädige Kraft und Gnade geben wird, ihm so zu folgen, so zu dienen, wie es vor ihm angenehm ist. Und mit dem sind viele Verheißungen verbunden. Wenn wir das Wort Gottes betrachten, von Anbeginn, von 1. Buch Mose, bis auf das letzte Buch Offenbarung, da sehen wir immer wieder, vom Heiligen Geist ist viel geschrieben. Denn wir wissen, dass die Dreieinigkeit Gottes besteht, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und schon Jesus hat gesagt, Gott ist Geist und wer ihn anbetet, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Gespräch Jesu mit der Samariterin, Johannes 4. Und der Apostel Paulus hat auch gesagt, er hat auch so gesagt, denn der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also wir sehen, Geschwister, dass wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann können wir auch sagen, das ist auch Gott dem Vater oder Jesus Christus adressiert. Wir reden vom Heiligen Geist, weil es der Teil ist, den Gott sandte auf diese Erde für seine Kinder, um sie in die Wahrheit zu leiten, in die Wahrheit zu führen, zu Gott zu führen, aber auch in der Wahrheit sie unterweisen. Aber auch für die ganze Menschheit, denn das Heil ist für alle Menschen. Und ohne den Heiligen Geist ist es noch niemand gelungen, zu Jesus zu kommen. Selbst der Herr Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Sohn, es ziehe ihn denn der Vater. Und wenn es so ist, dann dementsprechend, was wir gesprochen haben, was wir schon gesagt haben, wenn Gott Geist ist, dann ist es der Teil von Gott, den Gott auf dieser Erde gesandt hat. Und dieser Geist überzeugt den Menschen, der offenbart dem Menschen seinen Zustand, der führt ihn unter das Kreuz, wo er zu Jesus kommt. Und so sehen wir, dass alles, was die Kinder Gottes tun, das tun sie nicht, ich meine jetzt in ihrem geistlichen Leben, jeder Fortschritt, jeder Sieg, Alles, was zur Ehre Gottes geschieht, das kann nur geschehen durch den Heiligen Geist, durch die Leitung des Heiligen Geistes und wenn wir uns von ihm leiten lassen. Gewiss, Geschwister, um vom Geist Gottes geleitet zu werden, da sind diese Bedingungen zu erfüllen. Zum Beispiel, wie wir gelesen haben, von Elisa. Elisa war ein Mann Gottes. Und wir haben gesehen, diese Wunder, also was er getan hat. Aber eins möchte ich vorausschicken. Elisa, Daniel im Alten Bund, Mose, alle die Männer Gottes, die waren ganz auf dem Altar Gottes. Die haben sich ganz zum Dienst des Herrn geweiht. Wenn wir jetzt Elisa nehmen, von dem wir auch gelesen haben, da steht es, wo Elia kam, ihn zu berufen, als seinen Nachfolger zu wählen. Und da steht es geschrieben, er warf den Mantel auf seine Schulter. Und was tat Elisa? Elisa, wir lesen, er fliegte mit 12 Jochochsen. Und bei dem 12. war er selbst dabei. Ja, er sprach, er will von seinen Eltern Abschied nehmen. Aber er verließ dann diese ganze, seinen Reichtum, seinen Acker, die Ochsen, alles das, seine Knechte. Und er schlachtete ein paar Ochsen und kochte das Fleisch und gab es den Arbeitern. Und so verließ er alles und folgte Elia nach. Das zeigt uns, Geschwister, dass er von Stund an, von dem Augenblick an, hatte alles, was für diese Welt ist, nicht mehr so geschätzt, wie es vielleicht früher war, sondern sein Alles, ein und alles, war Gott geworden. Und so sehen wir die vollkommene Übergabe. Gott hatte es gesehen. Gott kannte Elisa zuvor. Und deshalb hat Gott auch ihn erwählt als Nachfolger Elias. Und die Bitte, wo Elia gesagt hat, bitte, was du willst, also ich werde bald von dir genommen. Und seine Bitte war, und alle die Geschichte bekannt, er hat gesagt, dass mir werde ein zwiefältiger Teil von deinem Geist. Also wir sehen, sein ganzes Verlangen war doch, in der Nähe Gottes zu sein, so zu leben, dass er mit Gott so eng verbunden ist, dass Gott ihm auch seine Geheimnisse offenbaren kann. Und wo ich das gelesen habe und so die Apostelgeschichte durchgelesen habe, Geschwister, immer wieder, ein Prediger hat mal gesagt, er würde nicht Apostelgeschichte genannt haben, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes. Weil immer wieder kommt zum Vorschein, was der Heilige Geist hat, wie der Heilige Geist auch die Apostel führte. Von dem Tag an, wo er ausgegossen wurde von Pfingsten und bis an ihr Ende. Immer wieder der Heilige Geist. Und wir lesen so viel. Heute ist es mir nicht möglich, alle diese Dinge, diese Bibelstellen anzuführen. Aber ich möchte kurz dennoch zu jeder Begebenheit wenigstens eine Bibelstelle erwähnen. Und weil die Zeit ist immer wieder so kurz, da ist man immer in der Not. Aber ich will versuchen, ganz kurz über etliche Dinge, was der Heilige Geist tut, doch berichten. Ein Beispiel. Und dazu möchte ich noch lesen, Johannes 14, Kapitel 14, 16. und 17. Vers. Vielleicht noch den Fenstern dazu. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Denn sie sieht ihn nicht und kennet ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist eine herrliche Verheißung. Und es steht geschrieben, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und wir haben es erfahren, alle, die wir zu ihm gekommen sind, wo wir gebetet haben, dann hat er auch den Geist in unser Herzen ergossen. Und das können wir bezeugen. Und im 26. Vers desselben Kapitels sagt er noch: Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Noch eine Verheißung dazu. Also dieser Geist, der wird uns lehren, der wird uns erinnern, alles, was er seinen Jüngern gesagt hat, nämlich was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Aber es ist schon eine geraume Zeit vorüber. Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt als Person, die Jünger auch nicht mehr. Aber was das Wort Gottes einem sagt, das sagt er allen. Auf einer Bibelstelle sagt der Heiland so: Was ich euch sage, das sage ich allen, wachet. So können wir auch das anwenden, was Jesus zu seinen Jüngern sagte, das sagte er allen. Dass wir nämlich diese Verheißungen für uns nehmen sollen und auch demgemäß unseren Wandel, unser Leben einrichten sollen. Und so, das Erste, der Heilige Geist ruft und führt die Seele zu Gott und macht sie lebendig. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Sohn, denn es ziehe in den der Vater. Wenn es so ist, Geschwister, dann wissen wir, dass es die Arbeit des Heiligen Geistes ist. Ich kann nicht über jeden Punkt das etwas mehr betrachten oder mehr über das reden, aber ich möchte ganz kurz etliche Punkte erwähnen. Und wenn er sagt, niemand kommt zum Sohn, es ziehen denn der Vater, dann ist es gemeint der Heilige Geist, der du den Menschen, den unerlesten Menschen, sobald er etwas erfahrt von Gott und sein Herz geneigt ist für das Gute und er wahrnimmt in sich, dass es gibt eigentlich zwei Orte, es gibt eine Ewigkeit. Und wenn er will auf diesem Ort sein, wo er mit Gott zusammen ist, wo die Herrlichkeit ist, dann kommt er, dann nimmt er die Mahnung des Geistes an und er kommt zu Jesu. Also so führt der Geist Gottes, der führt den Menschen zu Jesu. Und dann gleichzeitig heißt es auch so, und der Geist Gottes macht die Seele lebendig. Wir wissen, in dem unerlesenen Zustand ist der Mensch tot, tot in Sünden, tot für Gott, tot für alles Gute. Sondern alles Gute ist nicht in dem Sinn zu verstehen. Es gibt auch in der Welt, es gibt unter Menschen, morale Menschen, es gibt immer wieder auch gute Seiten, was die Menschen haben. Ich meine nicht in diesem Sinne, sondern ich meine in dem Sinne für das Göttliche. Und das Göttliche ist das Gute. Im Vergleich für dem, was das Weltliche oder das Ungöttliche ist. Und so tut der Geist Gottes den Menschen überzeugen und er führt ihn zu Jesu und er macht ihn lebendig. Wenn Jesus den Geist Gottes verheißen hat, dann hat er auch gleichzeitig gesagt, dass dieser Geist, so lesen wir in Johannes 16, Vers 8, Johannes 16, Vers 8, Vers. Johannes 16, Vers 8. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um der Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Also, wenn der Geist den Menschen zu Gott führt, zu Jesus bringt, dann sagt er, dann wird er auch den Menschen gleichzeitig offenbaren und zeigen, was eigentlich nicht recht ist. Und er sagt, derselbe Geist, den hat er jetzt den Jüngern verheißen. Ja? Und wenn der Mensch dann zu Jesus gekommen ist, er ist ein Jünger geworden, dann sagt er so, dann wird er ihm alles offenbaren, was notwendig ist. Und er wird die Welt, sagt er, strafen um die Sünde, um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Das heißt, dieser Geist wird alles offenbaren, was notwendig ist. Er wird die Welt strafen um der Sünde willen. Strafen, das ist in dem Sinn gemeint, die Augen öffnen, zeigen, was recht und was nicht recht ist. Zweitens, der Heilige Geist unterweist die Seele im Wort des Gottes und führt sie in alle Wahrheit. Jesus sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das können wir nachlesen in Johannes 14, Vers 26. Johannes 14, Vers 26. Und da können wir das nachlesen, wie er sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Wie schon am Anfang wir gesagt haben, also der Geist ist, der uns alles erinnert. Auch nicht allein das, was Jesus gesagt hatte, das ist auch gemeint, das ganze Wort Gottes. Denn das Wort Gottes wurde ja geschrieben von den heiligen Männern Gottes, getrieben durch den Geist. Und der Heiland hat gesagt, suche denn der Schrift, sie ist die von mir Zeit. Wenn wir von Jesus lernen wollen, Geschwister, dann müssen wir das Wort Gottes in die Hand nehmen und es auch lesen, es auch, ja, wie soll ich sagen, studieren vielleicht. Und dann wird der Herr auch alles das, was wir hören in den Versammlungen, in den Gottesdiensten, was uns gesagt wurde über das, was wir vielleicht früher keine Kenntnis hatten, aber uns wurde es gezeigt, offenbart. Aber wir sind Menschen, wir haben unseren menschlichen Verstand und wir sind geneigt, viele Dinge zu vergessen. Aber wenn wir aufrichtig vor Gott leben, dann wird der Geist Gottes, wenn es notwendig ist, uns an das erinnern, was zur Stunde, zur Zeit notwendig ist, um doch so zu leben, so zu handeln, dass unser Handeln vor Gott wohlgefällig ist. Also in dem sagt er, der wird euch erinnern an allen das, was ich euch gesagt habe, was wir im Wort Gottes lesen und was wir auch hören. Zur Stund wird der Heilige Geist uns das alles offenbaren und zeigen. Wir lesen dazu noch eine Bibelstelle, 1. Johannes 2, Vers 27. 1. Johannes 2, Vers 27. Und hier steht so, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt bei ihm. Wenn wir jetzt sehen, die Salbung ist wieder der Heilige Geist, mit dem uns Gott gesalbt hat. Ja? Und der Apostel Johannes ermahnt die Geschwister, die er schreibt und sagt, so wie die Salbung euch lehrt, so ist alles wahr. Geschwister, es ist eine Warnung an die Kinder Gottes, dass auch derselbe Johannes sagt, in der letzten Zeit werden viele Geister sein, verführerische, falsche Geister. Auch der Apostel mahnt, der Heiland mahnt von Verführern, von falschen Propheten und so weiter. Aber lasst uns Acht haben. Hier sagt der Apostel Johannes, so wie die Salbung uns lehrt, so ist recht. Wer aufrichtig ist, wer Gott dienen will, wer in Wirklichkeit ein Unterscheidungsvermögen haben will, wo ist die Wahrheit und wo ist nicht die Wahrheit? Wo ist sie irgendwie etwas geringer gemacht, etwas nicht so ernst, aber wenn wir wirklich zu Gott kommen, dann ist der Heilige Geist da, der kann uns das offenbaren. Jede Antwort, was wir manchmal von Menschen nicht empfangen können, aber der Heilige Geist wird uns im Laufe der Zeit das alles offenbaren. Der Heilige Geist ist, der uns bewahrt vor falschen Lehren, der uns bewahrt vor Irrtum. Der Heilige Geist ist, der uns das immer mahnt, zur Zeit, zur Stund, was notwendig ist, dass wir in der Wahrheit bleiben, in seiner Liebe bleiben und das tun, was eigentlich zur Ehre Gottes dient und zur Förderung unserer inwendigen Menschen. Dazu ist der Heilige Geist da. Und deshalb sagt auch der Apostel Johannes, wie diese Salbung uns lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge in ihm. Und so sagt er, sollten wir bei dem bleiben und das halten. Und das möchte Gott auch uns geben, Geschwister. In einem Lied sagt ein Dichter so, lässt du leiden dich vom Geist. Wenn es der Fall ist, dann werden wir nicht irre gehen, dann werden wir nicht auf solche Plätze hingehen, wo wir wissen, wo nicht die Wahrheit, ich möchte sagen, vielleicht Teil der Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit gepredigt wird. Es ist immer wieder warnt die Bibel, die alte Brüder haben gewarnt, lasst uns darauf Acht haben, dass wir uns wirklich leiden lassen, dass wir wirklich von ganzem Herzen Gott bitten, er möchte uns so leiden, dass wir bleiben in dem, was die Salbung uns gelehrt hat. Weiters, der Heilige Geist ist derselbe, der uns vertritt im Gebet. Uns alle ist bekannt, Römer 8, und dieser Vers, wo er dann sagt, wir wissen nicht einmal, wie wir angenehm vor Gott beten sollen, sondern der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und viele andere Bibelstellen könnte man erwähnen, aber diese Bibelstelle sagt es genau und deutlich. Und wenn es wirklich so ist, Geschwister, wie oft ist es so, manchmal, man kann nicht beten, man ist irgendwie durch Aufregung, durch Sorgen, durch verschiedene Dinge, da ist unsere Sinne, unsere Gedanken, die sind so eingenommen, verwirrt. Aber wenn wir so vor Gott kommen, wie unlängst gesagt wurde, über das Gebet wurde gepredigt, und dann sagt so, wenn wir vor Gott treten, als vor den ewigen, allmächtigen Gott, und dass uns wirklich so klar ist, vor wem wir kommen, ein Steiblein, und ihn bitten, dann wird auch der Heilige Geist uns bewahren, dass unsere Gedanken im Gebet nicht zerstreut werden, dass wir sie zusammenhalten können und dass wir diese Gedanken lenken auf das Ziel zu, eigentlich auf das, was notwendig ist und was wirklich uns in dem Augenblick beschäftigt, was wir brauchen. Also der Heilige Geist, der lehrt uns auch, wie wir beten sollen. Weiter, der Heilige Geist gibt Kraft, ein siegreiches Leben zu führen. In 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt er so, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wir haben viele Beispiele. Ich möchte jetzt, wenn wir lesen, Geschwister, von den Aposteln. Vor Pfingsten waren sie furchtsam. Vor Pfingsten waren sie so, ja, und hatten auch manchmal, ja, es war Rangstreit und Tränen und verschiedene solche Dinge, was eigentlich noch nicht ganz zur Ehre Gottes war. Was sie suchten, das Fleisch hat immer wieder sich in Vordergrund gedrängt. Aber nach Pfingsten, da sehen wir, sie wurden erfüllt mit der Kraft aus der Höhe. Und so, wenn wir lesen, also welche Wunder die Apostel vollbracht haben und wie sie gestanden sind, furchtlos, da können wir sehen, also, dass der Heilige Geist durch Kraft gibt. Aber das waren die Apostel und sie haben viele Wunder gewirkt durch das. Aber wir als Menschen, oder manchmal, wenn man sieht, Geschwister, die Kraft erweist sich nicht allein in dem, wenn man vor Königen, vor Fürsten steht. Die Kraft erweist sich auch in dem, wenn man vielleicht mit unseren Mitmenschen, ganz, wenn wir da sind, dort, wo wir vielleicht ein wenig verachtet werden, verspottet werden. Aber Gott gibt uns die Gnade und die Kraft, ihn zu bekennen. Denn das Wort Gottes sagt so, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird des Menschensohn bekennen vor seinen heiligen Engeln, auch an jenem Tage. Und ihn zu bekennen, für ihn zu stehen. Ich habe unlängst gelesen in der Posaune ein Beispiel von einem Soldat. Er war ein Knabe, er hat die Eltern verloren, so kam er in ein Regime und in diesem dort war er unter den anderen Soldaten. Und eines Morgens hat man festgestellt, dass die Zielscheibe, oder wie wir sagen, ja, wo sie schießen musste, also die war niedergerissen. Und der General hat dann gesagt, wer es getan hat. Und man hatte festgestellt, dass in der Abteilung, wo dieser junge Soldat war, also die Spuren führten dorthin. Und er hat sie alle zur Rede gestellt und hat gesagt, ich will kurz sein, und hat gesagt dann so, also wer hat das getan? Wenn einer vortritt und dies auf sich nimmt, die Strafe, nämlich es muss bestraft werden, und wenn einer vortritt, dann werden die anderen alle frei ausgehen. Es waren 14 Soldaten in dieser Abteilung. Und niemand hat es. Ein stilles Schweigen. Da tritt dieser junge Knabe. Der aber, alle wussten von ihm, dass er es nicht getan hat. Er hat sich nicht geschämt, seinem Heiland treu zu dienen. Er bekannte sich zum Christentum und er hat das Christentum auch unter diesen rauen Menschen so ausgelebt, dass sie alle wussten, der hat es nicht getan. Folzon, sagte der General, ihr wisst doch alle, dass er unschuldig ist. Warum hat keiner den Mut, rauszukommen? Und die Strafe war nämlich mit der Peitsche, man nennt sie Katze, also die hatte 14 Arme oder wie ich sage. Also 10 Hieb musste er bekommen. Und so ließ sich er festbinden. Und er hat gesagt, er hat sich gemeldet, hat gesagt, ich nehme die Strafe auf mich. Er hat nicht gesagt, ich habe es nicht getan, aber ich nehme die Strafe auf mich. Freilich nach 4 Hieb, nach 4 weichen Hieb, da wurde er ohnmächtig und der, was getan hat, der ging dann vor und hat gesagt, er hat es getan, aber dieser Knabe, er erlitt den Tod, also er kam nicht mehr im Lazarett, ist er dann gestorben. Und wo der gesagt hat, der Soldat, warum hast du das getan? Dann hat er gesagt, ich habe das getan, um dir zeigen, dass Christus für dich gestorben ist, dass Jesus deine ganze Sündenschuld auf sich genommen hat. Aber weil er so schwach war, dann sagt er, ich habe nur für eine deine Sünde gelitten, aber Jesus hat für alle deine Sünden gelitten und dass du sollst zu Jesus kommen. Woher hatte er die Kraft? Geschwister, die Kraft gab der Heilige Geist. Und so gibt es hunderte und tausende Beispiele, wo der Herr Jesus durch seinen Geist seinen Kindern die Kraft gibt, das durchzumachen und das zu beweisen, was ohne die Kraft von oben unmöglich wäre. Weiter, der Heilige Geist offenbart den Willen Gottes. Wenn wir denken, ich möchte lesen Apostelgeschichte 16, Vers 6 und 7. Apostelgeschichte 16. Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geist zu reden, das Wort in Asien. Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie, durch Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Welche Hintergründe da war, später wurde es offenbar. Aber Geschwister, wie deutlich konnten der Paulus und Barnabas, wie deutlich konnten sie verstehen, was der Geist Gottes ihnen sagte. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir nehmen, in Apostelgeschichte 11, 12, Kapitel 11, Vers 12, wo der Petrus nämlich auf dem Zeller war, wo er betete, und die drei Männer kamen von Cornelius. Und Petrus vernahm ganz genau und deutlich die Stimme des Heiligen Geistes. Wo sie ihn suchten, klopften an die Tür und da suchten. Und da sagte er, der Geist aber sprach zu mir, ich sollte gehen und nicht zweifeln. Ja, und nicht zweifeln. So sehen wir, dass er hat ganz deutlich die Stimme des Heiligen Geistes vernommen. Es war kein Engel. Später bezeugte er es, wo er zur Rede gestellt wurde, von den anderen Geschwistern, die von den Juden waren. Da hat sich der auf das berufen und hat dann gesagt, also wenn Gott den Heiden gleiche Gabe gegeben hat, wie konnte er dann ihm wehren? Nämlich der Heilige Geist hat zu ihm gesagt und hat dieses wiederholt. Und so sehen wir, Geschwister, immer wieder, dass der Heilige Geist, auch uns in unserem Leben, was wir tun sollen. Aber da muss ein feines Gefühl sein. Da muss in Wirklichkeit ein Leben sein, wie schon am Anfang gesagt, dass Gott, das zwischen uns und dem Heiligen Geist nicht steht. Da, dass Gott zu uns reden kann. Und dann können wir die Stimme des Heiligen Geistes vernehmen. Zum Beispiel, wir lesen in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Und da sie, dort steht es geschrieben, da sie Gott dienten, fasteten und dienten Gott, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen hatte. Diese Stimme, die geschah nicht vom Himmel, etwa wie bei Jesus, wo der Geist sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sondern diese Stimme, die wurde ihnen klar. Sie verstanden die Stimme und wussten, dass es Gott haben will. Die sollen Barnabas und Paulus aussenden zu dem Werk, nämlich zu dem Missionswerk, zu welchem er sie bestimmt hat. Noch, der Heilige Geist offenbart göttliche Geheimnisse. Und eigentlich das war mein Thema oder auf was ich hinweisen wollte. Wo ich die Geschichte gelesen habe von Elisa, da war es mir doch innerlich so sonderbar. Lasst uns etliche Vers davon lesen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt lesen, 2. Könige 5, Vers 26. Da, 2. Könige 5, da ist beschrieben, wo der Naaman kam zum Elisa, wo er gesund wurde und wo er wollte Elisa Geschenke geben. Aber Elisa hat es abgelehnt und schickte ihn zurück. Aber was tat Gehasi, sein Knecht? Und da lesen wir jetzt, Vers 26. Wo er dann zurückkam und Elisa stellte ihn zur Rede und sprach, woher Gehasi, da hat er sich wollen ausreden. Und sonderbar ist auch das, Geschwister, wer nicht mit Gott einen engen Wandel führt, wer nicht mit Gott so verbunden ist, bei dem ist es immer wieder die Gefahr, dass er eine falsche Stimme versteht, dass er einer falschen Stimme folgt, weil Elisa, er ließ sich nur vom Geiste Gottes leiten. Aber sein Knecht Gehasi, der hat einer anderen Stimme gehört. Und so wurde er verblindet, dass er all bei den Wundern, was Elisa vollbracht hat, all bei dem er wusste, er war immer dabei, und doch wurde er verführt vom Seelenfeind, als ob Elisa das nicht wissen würde. Und da sprach er so, wie er zurückkam. Er aber sprach zu ihm, ist nicht mein Herz mitgegangen, da der Mann umkehrte von seinem Wagen dir entgegen? War das die Zeit, Silber und Kleider zu nehmen, Edelgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? Wir sehen, wo Elisa, der Gehasi ihm nachlief und hat das genommen. Elisa hat das alles gesehen, so wie er dabei war. Das hat ihm der Geist offenbart. Ist es nicht sonderbar? Wir lesen weiter, noch eine Bibelstelle, Kapitel 6, Vers 12 und 32. Kapitel 6, Vers 12. Hier ist die Geschichte, wo der König von Syrien Krieg führte mit Israel. Das ist nämlich, was wir gelesen haben in der Vorlesung. Und im 12. Vers sprach dann der König von Syrien so, da sprach den 11. Vers noch dazu, das bessere Vers. Da war das Herz des Königs von Syrien voll Unmuts darüber und er rief seinen Knechten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht ansagen, wer von den unsrigen hielt es mit dem König Israels? Da sprach seiner Knechte einer, nicht also mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König Israels, was du in der Kammer redest, da dein Lager ist. Also sondern der Prophet Elisa, der sagt alles dem König Israel, was du in der Kammer auf deinem Lager redest. Das sagt uns, Geschwister, wie eng können wir verbunden sein mit Gott? Wie nahe können wir bei Gott sein? Wenn es möglich war im Alten Bund, bei Elisa, und wir sehen, das hat sich auch wiederholt bei den Jüngern, bei den Aposteln, wir sehen, das hat sich auch wiederholt bei vielen anderen Männern Gottes im Verlaufe, auch in der dunklen Zeit, waren immer wieder doch Kinder Gottes, die so eng verbunden waren. Ich habe unlängst erwähnt das Beispiel von Sophie, eine, die war, ja, die hat gewaschen und hat auch dann jeden, dem sie wasch, hat sie das Wort Gottes gepredigt. Und die sagte immer wieder, ja, Gott sprach zu mir oder der Heiland sprach zu mir. Sie war so gewiss, das, was ihr offenbar wurde, sie war so gewiss, als ob Gott mündlich mit ihr geredet hat, war eine einfache Wäscherin. Aber mit Gott so eng verbunden, dass sie konnte die Stimme Gottes so vernehmen, dass sie sagen konnte, so wie die Propheten gesagt haben, so spricht der Herr. Und so sehen wir also, der offenbart diese Geheimnisse. Wenn wir jetzt lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 3 und 9, da ist nämlich die Geschichte von Anania und Sapphira, wo sie den Acker verkauft haben und Anania kam und legte das Geld zu der Apostelfüße. Da sprach Petrus, Ananias, warum, sagt er, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist gelogen hast? Also er wollte, Petrus immer das sofort offenbar. Und später, wo seine Frau Sapphira kam, da hat er ihr auch die Frage gestellt, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Und wieder, wo sie sagte, ja, so teuer, dann sagte er, warum seid ihr eins geworden zu briefen den Geist des Herrn? Wir sehen, Geschwister, also es entging nichts. Jesus konnte seinen Jüngern offenbaren, dass in die Gemeinde nichts Unreines reinkommen sollte, gleich Anfang. Und so ging es die ganze Zeit durch. Wir sehen, dass also solche Geheimnisse hat Gott immer wieder seinen Dienern offenbart. Wenn wir jetzt nehmen Daniel, die Propheten, die Apostel, wie wunderbar war doch Daniel mit dem Gesicht. Es konnte, weil sie gebetet haben mit seinen Freunden, hat er gebetet und Gott konnte es ihm offenbaren, freilich durch den Heiligen Geist, in einem Gesicht über Nacht. Und er lobte Gott, er war so gewiss und hat Gott gelobt und gepriesen und ging zum König und hat ihm den Traum gebeten. Aber wie konnte Gott es ihm offenbaren? Wir lesen von Daniel, er war noch ein Knabe, wo er nach Babylon kam. Und wo der König diese jungen Leute erlesen hatte, da nahm sich Daniel vor in seinem Herzen, sich von der Speise des Königs und von seinem Wein nicht verunreinigen lassen. Das war im alten Bund. Sie lebten unter dem väterlichen Gesetz und sie haben sich an den Geboten gehalten. Und wer diese Gebote eingehalten hat, der war vor Gott angenommen. Geschwister, wir leben heute in der Evangeliumszeit. Wir leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wenn wir auch so aufmerksam, wenn wir auch in unserem Herz so vornehmen, wie Daniel der Knabe es gemacht hat, dann glaube ich sicherlich, Gott kann mit uns, mit einem jeden, zu seinem Recht kommen. Aber es hängt nicht von Gott ab, es hängt von uns ab. Wie wir uns hingeben, es wurde schon oft gesagt, wie unsere Hingabe ist, wie weit unser Opfer, ob es wirklich ein lebendiges Opfer, ob es wirklich ein ganzes Opfer ist, das wir uns leiden lassen von seinem Geist. Weiter, der Heilige Geist vollbringt Wunder durch seine Knechte. In Apostelgeschichte 3, Vers 6, da ist das beschrieben, wo der, also in Apostelgeschichte 3 ist beschrieben, wo Petrus und Johannes zum Tempel kamen und wo sie den Lahmen gesund machten. Und wo der Lahme sie anschaute und erwartete um eine Gabe, da sprach Petrus, schaue uns an. Und später sprach er dann so, Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu von Nazareth stehe auf und wandle. Also Petrus war so überzeugt, er brauchte nicht einmal beten, sondern er wusste, was er hat. Geschwister, sind wir immer bewusst, was wir haben? Wissen wir an jeder, welche Gabe wir haben? Ob es Singen ist, ob es Spielen ist, ob es vielleicht so ein Glaube ist, Wunder zu tun und so weiter. Wenn wir nicht bewusst sind, dann ist es unsere Aufgabe, wie wir immer wieder darauf hingewiesen werden, dass jedes Kind Gottes, das sollte seine Gabe bewusst sein. Und das ist unser Vorrecht, das zu wissen. Und da sollten wir Gott bitten, dass wir auch so sagen können, wenn die Stunde kommt oder wenn der Fall da ist, dass wir es beweisen müssen, dass wir so entschieden und so bewusst sind, wie Petrus es sagt. Er sagte, was ich aber habe, das gebe ich dir. Und so sehen wir nehmen, wo er die Tabea aufgeweckt hat. Das war auch durch den Geist Gottes. Paulus, Eutychus, in Kapitel 20, Vers 10, können wir das nachlesen, wo Paulus, er war zu Troas und er wollte Abschied nehmen und zog die Rede lange bis zum Morgen. Und ein Jüngling saß im dritten Stockwerk und weil Paulus die Rede so lang zog, fiel er in einen tiefen Schlaf und fiel vom dritten Stockwerk runter und wurde tot aufgehoben. Was tat Paulus? Er hat kein Getimmel gemacht. Er ging runter, hat ihn empfangen und er sprach zu den Anwesenden. Also mach kein Getimmel, denn sein Leben oder sein Oden, ich sage es mit meinen Worten, ist in ihm. Er ging weiter, brach das Brot und predigte bis am Morgen und so zog er ab. Und sie hoben ihn lebendig auf und sie wurden, also verwunderten sich. Paulus war gewiss, dass er auch diese Kraft besaß, dass er auch diese Gabe hatte. Er brauchte nicht lange Gott bitten und beten und flehen. Denn den Verhältnissen, Umständen gemäß, sind die Jünger immer so bereit gewesen, das, was Gott ihnen geschenkt hat, auch in die Tat zu übersetzen. Und das hatte seine Wirkung. Weiter noch etwas. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Geschwister, wieder, wenn wir jetzt kommen zum Römer, dort sagt es ganz deutlich, nämlich der 16. Vers, und dort sagt so, der Geist aber gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ist es nicht manchmal so, manchmal ist man betrübt. Man begeht einen Fehler, eine Unterlassung. Man ist einfach entmutigt. Man hört, dass man vielleicht verleumdet wird. Und. Viele Dinge. Und das bringt uns in solch einen Zustand, dass wir recht wirklich betrübt sind. Und endlich kommt der Seelenfeind mit der Frage, wie er kam an ein Kind Gottes, das auf einem Schiff war und wurde auch so betrübt, reiste in ein fernes Land. Und endlich wurde er so betrübt, dass eine Stimme sagt, ja, du bist kein Kind Gottes mehr und werf dich über Bord, dann ist alles fertig. Aber in solchen Stunden, und da hat er gemerkt, das ist ja nicht der gute Geist, der ihm das gesagt hat. Gott kam ihm. Der Heiland hat sein Wort erfüllt, er wird euch erinnern. Und so hat er ihn auch erinnert danach. Und so ist es auch da, in solchen Stunden, Geschwister, da gibt der Geist Gottes Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind, dass Jesus uns liebt, so wie wir sind. Wenn wir aufrichtig sind, wenn wir es anerkennen, dass wir manchmal zu kurz kommen und wir dennoch nicht nachlassen, dann, der Apostel Johannes hat so gesagt, also so uns unser Herz verdammt, so ist er größer denn unser Herz und weiß alle Dinge. Und jemand hat über das noch geschrieben und hat dazu geschrieben, der auch weiß unser Herz, das fleischliche Herz, uns gleich verdammen will. Das ist nicht gemeint, das fleischliche Herz, was dahin, sondern also unser fleischliches Sinn, will uns gleich verdammen. Aber Jesus ist größer denn unser Herz. Er versteht uns, er weiß uns. Er weiß, dass wir sein. Er hat uns nicht fallen lassen. Und dann die selige Gewissheit, wenn wir wieder zu ihm kommen, er richtet uns wieder auf. Schon der Psalmist hat gesagt, er hebt die Niedergeschlagenen auf. Wenn wir niedergeschlagen sind, dann hebt er uns wieder auf. Also der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Noch etwas, der Geist Gottes offenbart die Zukunft. Da brauche ich nicht viel sagen. Wenn wir nehmen die Propheten und alle, ja, aber auch von unseren Brüdern. Ich kann mich noch erinnern, Bruder Heinz hat erwähnt, also von seinem Vater, das ist jetzt von seinem Vater, von Heinrich Hoss, ja. Also wo die Zeit war, die sogenannte Kollektivisation, und da hat er den Geschwistern Rat gegeben, hat gesagt, wer etwas hat, wer, das wird mit der Zeit alles weggenommen. Sie sollen es lieber freiwillig abgeben in die sogenannten Kolchosen oder Kommunen, denn es wird eine Zeit kommen und das kann dann nicht gut ausfallen. Also er hat auch gesehen die Zukunft, er hat auch prophezeit. Das war jetzt von in unserer Zeit. Aber wenn wir nehmen die Propheten oder auch in der Apostelgeschichte wird geschrieben von einem Agabus, Apostelgeschichte 11, Vers 28, wo wieder die Geschwister beisammen, da kamen Propheten von Judäa und einer mit Namen Agabus, er deutete durch den Geist Gottes, dass eine Teuerung über das ganze Land kommen wird. Der andere hat es nicht kennen. Aber Gott verleiht durch seinen Geist, weil in Korinther steht es geschrieben, also er teilt geistliche Gaben aus. Viele Gaben, mancherlei Gaben, aber alles durch denselben einen Geist. Und so sehen wir, und so hat auch dieser Agabus hat auch gedient, dass wird eine teure Zeit kommen, vielleicht Hungersnot, unter dem Kaiser Claudius. Also, und so haben dann die Geschwister Vorsorge getroffen für die Geschwister in Judäa, zum ihnen helfen. Und so sehen wir, Geschwister, der Geist Gottes, der ist der Sorger für seine Kinder auf dieser Welt. Der lässt seine Kinder nie allein. Und wenn wir dieses wissen, dass unser Leben, unser Wohlergehen, unsere ewige Seligkeit abhängt von der Leitung des Heiligen Geistes, dann sollten wir auch aufmerksam darauf bedacht sein, wie auch das Wort Gottes uns ermahnt und sagt, betriebe nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Also auf den Tag, wo wir geheiligt wurden, da hat Gott durch seinen Geist den Siegel auf uns gedrückt, dass wir seine Kinder sind und dass wir jetzt ihm angehören und er Aufsicht über uns hat und er uns sicher ans Ziel bringen wird. Aber auch auf den Tag, an den letzten Tag, wer dieses Siegel nicht hat, das Zeugnis des Geistes, der wird dort nicht eingehen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir diese Gabe, jemand hat mal so gesagt, die größte Gabe, was Gott je seinen Kindern verheißen und gegeben hat, das ist der Heilige Geist, welchen er ausgegossen hat in unsere Herzen, der uns befähigt, vor ihm einen angenehmen Wandel zu führen. Gott gebe, dass wir uns alle von diesem Geist leiden lassen. Amen.